Und wir haben einen berühmten Haftarah-Text. Was für eine Haftarah bekommen wir diese Woche? Quizfrage. Was für eine Haftarah bekommen wir diese Woche? Kopfschütteln.
Weiß
Wir sind ab morgen. Morgen ist der 17. Tammuz zu aller unserer Unbequemlichkeit. Wir sind ab morgen in den berühmten 3 Wochen. Und die Haftarot in den 3 Wochen sind spezielle Haftarot. Jetzt kommt die Zeit, wo es nicht nach der Parascha geht, sondern wo es nach dem Datum geht. Wir bekommen in den 3 Wochen die 3 Haftarot von Puranut oder Puranutta, wenn man es aramäisch sagt. Ich tue mir ein bisschen schwer, das Wort Puranut zu übersetzen. Tadel ist etwas zu milde, also eine sehr heftige Zurechtweisung ist eine Puranut. Und
Vorhaltung.
ja, Vorhaltung ist gut, aber ein bisschen ein antiquiertes Wort. Und jetzt bekommen wir so dreimal Haftarot, die uns insbesondere mahnen und uns darauf hinweisen, dass wir Dinge besser machen könnten als bisher. Und welcher Navi ist der ideale Navi, um die 3 Haftarot von Puranut zu eröffnen? Das kann wohl nur Jeremiahu sein. Und wir haben als Haftarah für diese Parashat, das kann Parashat Pinchas oder Parashat Matos betreffen, weil es geht, wie gesagt, nicht um die Parashat, sondern um das Datum, haben wir den Anfang des Propheten Jeremiahu. Das ist ein ziemlich bekannter Text, weil das den Anfang von einem Buch kennen die Leute meistens ein bisschen besser als irgendwelche Kapitel weiter hinten. Und es ist auch ein sehr berühmter Text, weil er die Ernennung des Propheten Jeremiahu, die Weihung, wenn man so will, des Propheten Jeremiahu zum Navi beschreibt. Ich habe einmal vor sehr vielen Jahren in meiner Studentinnenzeit auf der Uni diesen Text in einem Hebräischkurs zu übersetzen gehabt. Und ich bin seit damals immer ein bisschen beeindruckt davon, wie ein biblischer Text und der ganz besonders einen schrecklichen Sachverhalt, da geht es um grauenhafte Dinge, wunderschön ausdrückt. Dieser Text hat so eine Spannung, dass er literarisch, sprachlich einfach schön ist, wenn er davon spricht, dass Grauslichkeiten kommen werden. Ich fand das immer sehr beeindruckend. Dieser Anfang des Propheten Jeremiahu ist bei Sephardim bereits schon früher mal Haftarah im Laufe des Jahres, nämlich zu Parashat Schmott. Das haben wir nicht mitgemacht, weil wir haben zu Parashat Schmott die aschkenasische Version angeschaut. Aber das weist uns auf etwas hin, nämlich, dass man da einen Vergleich machen kann. Wir haben hier am Anfang des Buches Jeremiahu die Weihung, die Ernennung von Jeremiahu zum Propheten, der zunächst einmal nicht ganz überzeugt ist und sagt, ja, hoppala, ich kann das doch nicht. Und das kann man natürlich sehr gut vergleichen mit Mosche am Dornbusch, der auch zunächst einmal sagt, ja, aber um Gottes Willen, ich kann das doch nicht. Und in beiden Fällen der liebe Gott klarstellt, du hast den Job, weil ich habe das schon so beschlossen. Das ist ein Aspekt, der wird bei den Sephardim, dadurch, dass das Haftarah bereits zu Schmott ist, stärker herausgebracht. Jetzt ist es Haftarah, weil wir uns auf die mahnenden Texte einlassen wollen. Was haben wir hier? Wir haben, dass der Prophet Jeremiahu ein Wort Gottes, noch nicht Prophet, dass er erstmals ein Wort Gottes bekommt, wo Gott ihm sagt, ich habe dich bereits geweiht zum Propheten, bevor du überhaupt geboren wurdest. Und Jeremiahu sagt, na, aber ich weiß doch nicht, wie zu sprechen. Sagt Gott, das ist kein Problem, du wirst das sprechen, was ich dir eingebe und du sollst dich nicht fürchten vor den Leuten, denn ich werde dich schützen. Wir bekommen hier schon mit, dass der Prophet Jeremiahu Dinge sagen wird, die die Menschen nicht sehr angenehm finden werden. Und dann hat er seine erste Vision. Die Vision, wo er einen Stab eines Mandelbaumes sieht, was ein Symbol dafür ist, dass es schnell gehen wird. Und dann hat er die Vision von dem blubbernden, brodelnden Kochtopf, wo die Öffnung des Topfes nach Norden hin ist, weil das Verderben, die Bedrohung, die jetzt kommen wird, wird aus dem Norden kommen. Es ist eine Ankündigung der babylonischen Armeen. Und die Haftarah geht bis zum Beginn des zweiten Kapitels, wo eigentlich ein neuer Absatz beginnt und wo Hashem dem Jeremiahu als Botschaft mitgibt an das Volk, dass er sich sehr wohl erinnert an die Chesed Neuraich, die Wohltaten deiner Jugend. Und wie gut das seinerzeit funktioniert hat in der Beziehung zwischen dem Volk und Gott in früheren Zeiten. Und das ist eine interessante Art, diese Haftarah einzuteilen. Wir haben ja schon oft gesagt, Haftarot enden nicht auf unangenehmen Psukim. Und hier sehen wir auch, dass obwohl diese Haftarah als ein wesentliches Thema den Tadel hat und die Ankündigung von Unheil hat, weil die Menschen sich so aufgeführt haben, wie sie sich aufgeführt haben, werden jetzt schlimme Dinge passieren. Mit all dem wird auch auf etwas Positives hingewiesen, nämlich da gab es ja mal auch bessere Zeiten. Ich finde das insofern besonders interessant, als es eigentlich nicht so zwingend notwendig wäre. Man könnte ja auch hergehen und die Perspektive einnehmen, dass in der Zeit der Wüstenwanderung ja auch schon genug Probleme da waren. Wir müssen nicht allzu lange nach dem Auszug aus Ägypten schauen und es hat schon Zores gegeben. Also, ich könnte es ja auch von der Seite sehen, aber der Text macht das nicht. Der Text betont, dass es doch auch die Zeiten gab, wo es besser war und soll auf diese Art wohl auch ein bisschen ein ermutigendes oder motivierendes Element hineinbringen, dass jetzt nicht alles nur zur Verzweiflung taugt, sondern dass es auch ein Potenzial, einen Aufhänger gibt, dass man es doch besser machen könnte. Das ist wesentlich bei diesem Dreihafter Rot von Poranut, dass auch wenn der Tadel eindeutig im Vordergrund steht, dass immer auch der Aufruf zur Tschuwa und die Möglichkeit, es könnte doch wieder besser werden, mit besprochen wird, auch wenn es vielleicht nicht das wesentliche Thema ist. Schauen wir uns ein bisschen das an vom Anfang des Textes. Der Text ist ja relativ bekannt und auf den ersten Blick sehr leicht, aber man kann natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Erster Satz des Propheten Jeremiahu, 1,1. Divrei Jeremiahu ben Chilkiahu, die Worte von Jeremiahu, Sohn des Chilkiahu, min ha-Kohanim, von den Kohanim, asher ba-Anatot, die in Anatot sind, be-Eretz Benjamin, im Lande Benjamin. Es gibt hier irgendein Kaff, eine kleine Ortschaft, der ist Anatot im Lande Benjamin. Und dann erfahren wir, dass das Wort Gottes zu Jeremiahu gekommen ist, zur Zeit der und der und der Könige und so weiter. Und dann geht es los. Wir haben hier Jeremiahu ben Hilkiahu. Er ist Jeremiahu Sohn von Hilkiahu. Das ist, okay, warum nicht? Aber wir haben typischerweise eine Überlieferung, dass wenn im Tanach steht, bei einem Navi, auch der Name seines Vaters, dass auch der Vater ein Navi war. Und man kann diesen Hilkiahu verbinden mit einem Hilkiahu, den es gibt in den Königsbüchern, wo man die Schriftrolle gefunden hat, die berühmte Geschichte, wo in den Königsbüchern ein Sefer Torah gefunden wird. Und das ist ein gewisser Hilkiahu. Also wenn wir das annehmen, dann kommt Jeremiah schon aus einer Familie, wo ihm vielleicht schon recht in die Wiege gelegt wurde, dass er so aufwächst, dass hier eher die Frommen auf der Seite sind. Und jetzt kommt noch eine Detailangabe. Min ha-Kohanim asher ba-Anatot. Jeremiah ist ein Kohan und er ist in Anatot. Er ist einer von den Kohanim in Anatot. Jetzt kann ich sagen, okay, nett, aber was interessiert mich das, ob der aus Mödling oder aus Wiener Neustadt ist? Er ist aus Anatot. Was sagt uns der Name, der Ortsname Anatot? Kommt dieses liebliche kleine Örtchen Anatot, das ist nicht sehr groß, nicht weit von Jerusalem, etwas nördlich von Jerusalem, kommt dieses Örtchen irgendwo im Tanach nochmal vor, dass wir Anatot irgendwie einordnen könnten? Wenn ich schon so frage, wird es wahrscheinlich irgendwo vorkommen. Aber es wäre eine, wahrscheinlich so eine Millionenschuhfrage. Nicht jeder weiß sofort, wo Anatot liegt und was es damit auf sich hat. Man kann hier auch dem Ortsnamen nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Es gibt Kommentare, denen fällt auf, dass hier extra steht, er ist aus Anatot und ich denke mir doch, das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Einer, der das sehr einfach löst, ist der Malbim. Der sagt, die Kohanim in Anatot waren besonders fromm. Jetzt haben wir den Jirmiyahu schon als Sohn des Hilkiahu, den wir kennen von der Geschichte, wo man die Torarolle gefunden hat. Und jetzt haben wir ihn auch noch aus einer Ortschaft, wo die Leute besonders fromm sind. Also das kann ein Hintergrund sein, wie Jirmiyahu dazu kommt, das zu werden, was er wurde. Es gibt eine Möglichkeit, hier einen anderen Zusammenhang herzustellen. Anatot war eine der Städte von Kohanim. Das ist einmal relativ einfach. Wir haben diese Städte, die im Buch Jehoshua designiert werden für die Leviim und für die Kohanim. Innerhalb der Städte für die Leviim gibt es 13 für die Kohanim und Anatot ist einer davon. So weit, so einfach. Aber da hätte ich jetzt eben die Frage, ja, okay, sind 13 Ortschaften, das ist eine davon, was interessiert mich gerade die? Es gibt eine Geschichte im Tanach, die wir sogar annähernd kennen. Annähernd vielleicht, nicht ganz, aber annähernd. Nämlich in den Königsbüchern, wo ein Kohen vorkommt, der aus Anatot ist. Nämlich, wir hatten schon einmal, weil das ist auch einmal Haftarah gewesen, das war einmal Haftarah, dass am Anfang der Königsbücher, wenn König David alt ist, Haftarah zu Chayesara war das. Wenn König David alt ist, dann ist die Frage, wer wird Nachfolger von König David? Und da hatten wir einen gewissen Adoniyahu, der Sohn von Haggit, der sich selbst zum König ausgerufen hat. Und dann musste die Batsheba zum David gehen und der Prophet Nathan zum David gehen und sagen, hallo, da stimmt aber etwas nicht. Sondern es ist doch so, dass Schlomo König werden soll. Und wie dieser Adonijahu sich zum König ausruft, hat er bei sich einen Kohen namens Eviatar. Dieser Eviatar, der Kohen, macht fälschlicherweise, das ist natürlich schlecht, beim Abiatar mit. Und König Schlomo sieht sich dann in der Situation, das ist nicht mehr ein Text, den wir schon angeschaut haben, sondern das ist immer noch am Anfang des ersten Buchs Könige, aber schon im zweiten Kapitel. Da haben wir die Geschichte, dass Batsheba naiverweise reinfällt auf den Adonijahu, wie er sagt, er möchte doch gerne diese Abishag heiraten und Batsheba durchschaut nicht, dass es ihr um den Thronanspruch geht und meint, naja gut, warum nicht? Und König Schlomo sagt dann, kommt gar nicht in Frage, das ist eine Revolution. Und im Zuge dessen muss König
König
Schlomo auch
David.
etwas, bitte?
König Schlomo?
Schlomo ist dann schon im Amt, ja?
Okay.
Das ist erstes Buch Könige, zweites Kapitel, wo Schlomo schon im Amt ist. Und der Adonijahu, der sich vorher zum König ausrufen wollte, der geht zur Batsheba und sagt, ich möchte diese Avishag heiraten, kannst du da nicht beim Schlomo ein Wort für mich einlegen? Und die liebe gute Batsheba durchschaut nicht, dass das ein politischer Schachzug ist und denkt einfach an einen netten Schiduch, geht zum König Schlomo und sagt zu ihm, ich hätte da eine kleine Sache. Der Adonijahu möchte die Abishag heiraten und der Schlomo ist entsetzt und sagt, na, kommt gar nicht in Frage und versteht, dass er jetzt etwas tun muss, weil der offensichtlich seinen Thronanspruch noch nicht aufgegeben hat, sondern es immer noch versucht durch die Hintertür. Und im Zuge dessen muss er jetzt auch was gegen den Eviatar, den Kohen, machen, der mit dem falschen Thronprätendenten mitgemacht hat. Und das Problem ist aber, der Eviatar, der Kohen, war sehr, sehr gut und wichtig für König David. Jetzt kann der Schlomo ihn nicht einfach zum Tode verurteilen als Landesverräter, weil das ist einer, der hat für seinen Vater viel gemacht und sagt zu ihm, das ist erstes Buch Könige, zweites Kapitel in Vers 26. Ule Eviatar HaKohen Amar HaMelech, der zum Eviatar, dem Kohen, sagte der König, das ist Schlomo, Anatot Lech, also Lecher, geh nach Anatot auf dein Feld. Er schickt ihn sozusagen ins Exil nach Anatot. Und jetzt, wenn man will, ich sage nicht, dass man das muss, die meisten Kommentare machen es nämlich überhaupt nicht. Wenn man will, kann man diese zwei Geschichten ein bisschen miteinander verbinden. Und ich habe das gehört in einem Shiur, den ich vor 17, 18 Jahren oder so ähnlich in Matan gehört habe von einer sehr großartigen Lehrerin namens Brina Jochevet Levi. Die hat gebracht, dass sie diese beiden Dinge verbunden hat und gesagt hat, hier geht es darum, dass Jeremiahu schon aus einer Ortschaft kommt, wo die Kohanim eine Erfahrung haben mit Exil. Ich habe lange gesucht, weil ich mich erinnert habe, ich habe das bei ihrem Shiur gehört und ich habe lange gesucht, wo hat sie das her? Und habe Kommentare angeschaut, mit Rashim angeschaut und habe es nirgends gefunden, bis ich gefunden habe, es gibt tatsächlich eine Stelle im Sohar. Der Sohar war nicht das erste Buch, in dem ich nachgeschaut habe. Und offensichtlich habe ich damals vor 18 Jahren nicht gut genug mitgeschrieben, um mir zu merken, wo welche Quelle sie zitiert hat. Es gibt im Sohar eine Stelle, die bespricht, dass Anatot doch wirklich eine arme Stadt ist. Der Gedanke, dass Anatot etwas mit Oni, mit arm zu tun hat, gibt es schon in der Gemara in Sanhedrin. Da gibt es, dass Anatot arm ist, weil Jeremiahu von dort aus die Zerstörung durch Nebuchadnezzar befreit, prophezeit. Also man will nicht gerne ein Ort sein, der damit verknüpft ist. In dem Sinn ist Anatot Oni, nämlich arm. Und der Sohar geht diesen Gedanken ein Stück weiter, dass er sagt, Anatot hat was mit Armut zu tun. Das ist die ärmste aller Städte, denn da ist Jeremiahu, Min HaKohanim Asher BeAnatot, und außerdem steht geschrieben, was wir gerade angeschaut haben, wo Shlomo zu dem Kohen Gadol sagt, Anatot Lech Alsadecher, du gehst in die Verbannung nach Anatot auf dein Feld. Es steht hier nicht explizit, dass Jeremiahu ein Nachkomme dieser Familie wäre, aber es wird ein Zusammenhang hergestellt, dass Jeremiahu schon aus einem Ort ist, wo man eine Erfahrung hat mit Exil. Das war ein Kohen, der hat große Karriere gemacht, war Kohen Gadol und wurde ins Exil geschickt, in sein Dorf. Und genau dort kommt Jeremiahu her, aus diesem Ort, wo der Kohen schon einmal im Exil war und hat also sozusagen schon von seiner Geburt an eine Exilerfahrung. Und was ich interessant finde an dieser Interpretation ist, dass sie mir eine Frage löst, die sonst für mich immer offen geblieben ist. Wir haben gesagt, wir können hier ganz gut die Ernennung von Jeremiahu zum Propheten mit der Ernennung von Moshe Rabbeinu vergleichen. Wir haben gewisse Dinge, die sind gemeinsam. Beide sagen zunächst einmal, ich kann nicht so recht reden. Beide bekommen von Gott, na, du kannst das. Du sagst einfach, was ich dir in den Mund lege. Und es gibt aber einen wesentlichen Unterschied. Nämlich bei Moshe Rabbeinu sehen wir in der Geschichte von Moshe, dass sich Moshe auch in einer Weise entwickelt, dass wir sagen können, er zeigt zuerst, dass er es sozusagen kann. Er zeigt erst im Lauf seines Lebens, dass er sich um andere Leute kümmert. Er zeigt, dass er sich interessiert für Fragen der Gerechtigkeit, wenn er eingreift, wenn der Ägypter den Hebräer schlägt, wenn er eingreift, wenn die zwei miteinander streiten, wenn wir diesen Midrasch annehmen, das ist ein Midrasch, da steht nicht im Text, dass er einem Schaf, das verloren war, nachgegangen ist und so zum Dornbusch gekommen ist, dann haben wir gewisse Entwicklungsschritte, wo Moshe zeigt, ihm sind seine Menschen rundherum, vor allem sein eigenes Volk, aber überhaupt andere Menschen rundherum nicht ganz wurscht. Und das kann ein Grund sein, warum Gott zu ihm plötzlich spricht. Wieso ist auf einmal der Punkt erreicht, wo Moshe ja nicht mehr jung ist, wo Gott sagt, zu dir rede ich jetzt und du kriegst jetzt diesen Job, dass du am Israel aus Ägypten führst. Bei Jeremiahu ist es anders, weil Jeremiahu hat zwar eine sehr ähnliche Ernennungszeremonie, wenn ich das so nennen darf, aber Jeremiahu bekommt als Antwort, du warst schon designiert, mein Prophet zu sein, bevor du überhaupt geboren worden bist. Also Jeremiah kann ja keine Leistung erbracht haben in seinem Leben, dass er einmal zeigt, dass er für den Job taugt, wenn er schon designiert war, bevor er überhaupt geboren worden ist. Und diese Erklärung hilft mir ein bisschen, diese Frage zu beantworten, nämlich, dass man sagt, okay, der liebe Gott hat sich für diesen Job, für den Propheten, der die Zerstörung und der das Exil voraussagen muss und der das Exil auch erleben wird, das er voraussagen muss, für den Job hat er sich einen ausgesucht, der darf da aus diesem Ort Anatot kommt, wo eine Exilerfahrung bereits im kollektiven Gedächtnis, wenn ich das modern ausdrücken darf, da ist. In dem Sinn finde ich das einen ganz spannenden Ansatz, dass man sagt, Jeremiah als der Prophet des Exils, und das ist er ja, er ist derjenige, der das Exil die ganze Zeit voraussagt und dann auch mitmacht, dass Jeremiah als der Prophet des Exils von Anfang an, von seiner Geburt an, aus einer Ortschaft kommt, wo es eine Exilerfahrung gibt. Das ergibt für mich Sinn und darum finde ich diese Erklärung sehr, sehr spannend. Schauen wir noch ein kleines bisschen, was es noch gibt in diesem Text. Das war also die Ernennung von Jeremiah zum Propheten, wo Gott ihm dann persönlich das Wort in den Mund legt. Und wir haben die Sache mit dem Schakett, mit dem Stab von einem Schakett, von einer Mandel, die hier Schnelligkeit prophezeit. Und dann haben wir die zweite Prophezeiung, wo er sieht den Sirnafur, den brodelnden Kochtopf, und die Öffnung vom Norden, wo Gott ihm dann sagt, ja, vom Norden wird sich eröffnen das Böse, das kommt über die Einwohner des Landes, denn ich werde rufen, Gott spricht hier, Hineni Korele Cholmisch Bechot Mamlechot Zafonda, ich werde rufen zu all den Familien der Königreiche des Nordens. Hier sind angesprochen die Verbündeten. Babylonien war ja mit seinen Vasallenstaaten auch gemeinsam. Die Verbündeten waren vielleicht nicht immer freiwillig verbündet, aber jedenfalls Verbündete. Und die werden kommen. Und werden kommen vor die Tore Jerusalems und über ihre Mauern rundherum und über die ganzen Städte von Jehuda. Und das ist eine sehr fixe Prophezeiung, dass das auch alles geschehen wird. Und ich habe, Gott sagt dann weiter, ich habe bereits gesprochen, mein Mishpat, meinen Rechtssatz über das Schlechte, weil die Leute mich verlassen haben. Und irgendwelchen anderen Götzen Räucherwerk gebracht haben und sich verbeugt haben vor dem Werk ihrer Hände. Also wir haben hier wieder ganz stark das Motiv des Götzendienstes, dass die Leute sich an die falschen Mächte, vermeintlichen Mächte gewandt haben und sich vor dem Werk ihrer Hände verbeugt haben. Und du, lieber Jeremiah, du wirst jetzt gehen und wirst ihnen das alles ausrichten, was ich dir sage. Und es wird, und Gott sagt uns ihm ausdrücklich, Jeremiah soll sich nicht fürchten, weil es ist schon klar, dass die Menschen nicht begeistert sein werden über solche Botschaften und Gott ihn auch ausdrücklich schützt. Und am Ende vom ersten Kapitel, da endet auch tatsächlich ein Absatz im Text, ist dann, Gott wird für ihn kämpfen und sie werden dir nichts tun können, denn ich bin da, um dich zu retten. Also hier haben wir ganz, ganz stark, dass die Mission auch gefährlich werden wird. Und dann kommt dieser kleine Teil vom zweiten Kapitel, das ist 2,1 bis 4, wo ich gesagt habe, es ist interessant, dass das der Abschluss der Haftara ist, auch wenn es um Poronut geht. Vahid war Hashem Elai Lemor, das ist eine neue Prophezeiung, das war das Gott, Wort Gottes wieder zu Jeremiah. Haloch vekarata beosnei Yerushalayim. Geh und rufe in die Ohren Jerusalems, Lemor, Ko amar Hashem, Zecharti, Lach, Chesed, Neoraich, Ahavat, Kelulotaich, Lechteich, Achareba, Bidbar, Be'eretz, Lozehu. Ah, das kennt man, glaube ich, übrigens von wo diesen Text. Die Wohltat deiner Jugend und die Liebe deiner Brautzeit. Und dass du mir gefolgt bist in die Wüste, in ein Land, das nicht gesät war, also wo man abhängig war, dass Gott die Menschen ernährt. Und dann endet dieser Absatz und auch die Haftara mit der Feststellung, Kodesh Israel Hashem, Israel ist Kodesh für Hashem, sagen wir mal heilig, Reshit Tevua To, der Anfang seines Ertrages, Kol Ochlav Yeshamu Ra'a Tavo Elohim Hashem. Hier haben wir wieder das Motiv von Kodesh, heilig. Und ich habe schon öfter erwähnt, dass ich im Laufe der Jahre spät aber doch verstanden habe, dass Kodesh nicht einfach nur abgesondert von dieser Welt heißt, sondern Kodesh heißt vor allem eine Verbindung zu haben mit Gott. Und oder auch umgekehrt, Gott hat eine Verbindung mit Am Israel, weil es kommt gerade in den Nevi'im auch vor, dass Hashem als Kadosh Israel, der Heilige Israels, genannt wird. Und hier, das ist der Punkt, mit dem diese Haftara hier schließt. Übrigens auch der Absatz hier endet und dann kommt etwas Neues, dass es diese Beziehung gibt. Also wir haben hier nicht nur die Puranut, wir haben hier nicht nur diese sehr, sehr feste, klare Ankündigung von Zerstörung und Exil und die Einführung des Jeremiahu als den Exilexperten par excellence, so wie ich den Anfang ausgelegt habe, sondern wir haben als Schlusssatz, mit all dem ist es so, dass es eine Beziehung gibt zwischen Am Israel und Hashem. Und es steht übrigens auch Hashem und nicht Elohim, also nicht Gott unbedingt in der richtenden, herrschenden, mit dem richtenden und herrschenden Aspekt, sondern durchaus mit einem Aspekt, wo auch von Erbarmen etwas da ist. Und bei allen Ankündigungen von Schrecklichkeiten, die da jetzt kommen werden im Buch Jeremiahu, ist das ein wichtiger Schlüsselsatz. Die Beziehung zwischen Am Israel und Hashem ist jedenfalls da. Ja, das war meine Anmerkung zur Haftara.
Großartig, danke schön.
Danke. Ja, schön.
Danke.
Ist ich ausgegangen?